Es hat sich mir ein völlig neues Themengebiet eröffnet, seit der Elternzeit. Ich bin vor kurzem Vater geworden. Und keine Sorge, ich werde ab jetzt nicht jeden Sonntag übers Elternsein predigen, auch wenn man wirklich viel über sich und die Welt dabei lernt. Zum Beispiel bin ich mir sicher, dass das häufigste Gebet der Welt ist: Herr, lass dieses Kind schlafen. Aber eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen und über die möchte ich das auch heute predigen. Und das Thema habt ihr schon gehört. Mein Feind, die Bequemlichkeit. Im Vergleich zu meinem Leben vor Kind merke ich, Mensch, was hatte ich nicht viel Zeit. Jetzt ist da nämlich ein kleines Wesen, das so ungefähr nonstop 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Aufmerksamkeit der Eltern fordert. Und das ist ganz schön krass. Das Kind braucht einen zum Überleben. Also man kann da nicht auf Pause drücken. Am Anfang diktiert dieses kleine Ding den ganzen Alltag. Und wenn es sich nicht ablegen lässt, dann bestimmt es auch komplett über deinen Körper. Du kannst nichts mehr für dich alleine tun. Ich habe also gemerkt, Mensch, hatte ich vorher viel Zeit. Und was passiert mit uns Menschen, wenn wir etwas verlieren, das uns vorher selbstverständlich schien? Man wünscht es sich zurück. Und man wünscht sich, man hätte es viel mehr wertgeschätzt. Das merkt man spätestens, wenn man eine Erkältung bekommt. Dann denkt man sich, hätte ich es mal mehr wertgeschätzt, mit freier Nase atmen zu können und ohne Husten reden zu können. Aber so ist das mit uns. Wir merken dann erstmal, was man verloren hat. Und man merkt dann erstmal, wie wertvoll das eigentlich war. Und ich habe aber auch gemerkt, wie ich diese wertvolle Zeit dann doch meistens auch benutzt habe. Und wofür ich sie benutzt hätte können, wofür ich sie jetzt gerne benutzen würde, für Hobbys, für die Natur, für meine Leidenschaften, vielleicht für den Glauben. Aber ich habe die Zeit dann vorher doch viel öfter für Social Media, Instagram verwendet, für Videospiele, fürs Gammeln, für Zeit auf dem Sofa. Unser Wohnzimmer besteht zu 40% aus Sofa. Also das sagt etwas darüber aus, welchen Stellenwert das hat. Und warum? Weil das viel bequemer ist. Das ist viel einfacher. Der Griff zum Handy, zu Instagram, der geht viel schneller als der Griff zum Brokkoli, damit ich mich jetzt gesund ernähre. Mal so gesagt. Oder der Griff zum Stepper zu Hause, der ist schon verstaubt in dem einen Zimmer. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, das ist etwas Menschliches. Menschen tendieren dazu, schnelle Belohnungen vor den Dingen zu wählen, die Langzeit Nutzen bringen. Und dafür gibt's ein gutes Bild, das ich euch mitgebracht habe. Da ist es. Ein Mann in einer Gefängniszelle und vor der Zelle liegen Schlüssel und Brot. Und der Mann greift nach dem Brot. Das ist eine Frage unter Philosophen, wofür steht das? Steht dafür, dass Menschen oft die schnelle Belohnung vor dem Langzeitnutzen wählen. Man hat es ins Internet gestellt und da war eine andere Antwort, naja, Brot schmeckt besser als ein Schlüssel. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir wählen oft das, was bequemer ist und was mir jetzt genau in diesem Moment etwas bringt und dann eben nicht das, was auf lange Sicht gesehen gut wäre. Dabei ist es eigentlich ganz klar, der Langzeitnutzen ist viel besser als die schnelle Belohnung. Ich habe versucht, dieses Bild mit künstlicher Intelligenz nachzumachen, weil das ist schon ein bisschen unscharf. Also habe ich einer künstlichen Intelligenz-App gesagt, zeichne mir ein Bild mit jemandem, der hinter Gittern ist und da liegen Brot und Schlüssel und der greift nach dem Brot. Und dann hat die App ein Bild gezeichnet, wo der Mensch nach dem Schlüssel greift. Und dann habe ich gesagt, nach dem Brot muss er greifen. Und das nächste Bild war, er greift nach dem Schlüssel, aber energischer. Und dann habe ich geschrieben, Brot, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und er greift nur intensiver nach dem Schlüssel. Also die künstliche Intelligenz versteht nicht den Unterschied zwischen Brot und Schlüssel, beziehungsweise weiß, dass der Langzeitnutzen besser ist als die kurzzeitige Belohnung. Und trotzdem machen wir Menschen das eben oft irgendwie anders. Bis jetzt ist diese Predigt erstmal viel Selbstoffenbarung. Ihr wisst, aha, Lasse hatte, bevor er Vater wurde, sehr viel unabhängige Zeit, die er schlecht genutzt hat. Aber jetzt ist die Frage, was hat das mit dir zu tun? Wie ist das mit deiner Zeit? Wie geht es dir jetzt mit diesem Thema Bequemlichkeit und wie du deine Zeit auskaufst? Wie ist das mit dir? Schreckst du auch vor den Dingen zurück, die auf lange Sicht gesehen den besseren Nutzen bringen, weil sie zu unbequem sind? Ist das Thema für dich vielleicht unangenehm, weil es dir genauso geht und du merkst, ja, eigentlich wolltest du da sehr viel in deinem Leben verändern und versuchst das immer wieder, aber irgendwie klappt das doch auch immer wieder nicht? Vielleicht fühlst du dich aber völlig überfordert, weil ich in deinem vollen Alltag auch noch die letzten Minuten optimieren möchte. Vielleicht denkst du auch, ja, endlich geht es mal darum, dass die Leute ihren Hintern hochkriegen. Während du vielleicht selbst am besten einfach mal Pause machen solltest, weil du nonstop unterwegs bist. Aber warum predige ich dann über dieses Thema? Denn Zeit ist heikel. Meine persönliche Zeit und wie ich sie verbringe, das ist nicht unbedingt etwas, wo wir uns gerne reinreden lassen. Warum dann darüber predigen? Weil ich glaube, dass gerade der Glaube Zeit braucht. Und nicht nur irgendein Glaube, sondern ich glaube gerade lebendiger Glaube braucht Zeit. Und wir wollen als Gemeinde ein Ort des lebendigen Glaubens sein. Also da, wo man den Glauben erlebt, wo du Menschen begegnest und spürst, die haben einen Glauben, der ihr Leben verändert, hinter dem Leben steckt, der eben irgendwie einen Unterschied macht in der Begegnung. Das wollen wir als Gemeinde sein. So einen Glauben wollen wir alle leben. Und ich glaube, das, was diesen Dingen oft im Weg steht, ist unsere Bequemlichkeit. Nicht nur auf unsere Zeit bezogen, also dass wir unsere Zeit nicht auskosten, sondern auch unsere Bequemlichkeit auf die guten Dinge, die wir nicht tun, weil sie unangenehm sind, von denen wir aber eigentlich wissen, dass sie gut sind. Denn wenn ich jetzt sage, wir wollen doch lebendige Gemeinde sein, dann rieche ich die Fragen nach der Predigt, die wie folgt lauten können. Ja, was heißt das denn, lebendiger Glaube? Was heißt denn lebendige Gemeinde? Und was ist denn das Gute, das ich unterlasse? Und ich stelle mal die Behauptung auf, Leute, die Antworten auf diese Fragen sind bekannt. Was lebendiger Glaube ist, das können wir beantworten. Hier sitzen Christen, die schon über 50 Jahre Glaubenserfahrung haben. Und ich bin mir sicher, wenn ich die Frage, was ist lebendiger Glaube? Und wenn wir darüber nachdenken, wir können das beantworten. Die Antworten sind bekannt. Wenn ich frage, was heißt lebendige Gemeinde für euch? Da sind bekannte Antworten da. Wir können Bilder davon malen, was das bedeutet, wenn wir darüber nachdenken. Und das heißt für mich, es liegt nicht unbedingt daran, dass wir nicht wissen, was das ist oder wie das aussieht, wenn wir lebendigen Glauben manchmal vermissen, sondern es liegt daran, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich schon wissen. Das ist meine These. Alle diese Antworten, was lebendiger Glaube ist, wie das aussieht, die stehen schon in der Bibel und die wurden schon 100 Mal von dieser Bühne bestimmt gepredigt. Aber die viel entscheidendere Frage lautet, tun wir das, was wir schon wissen, was einen lebendigen Glauben und lebendige Gemeinde ausmacht, auch wenn es unbequem ist, wenn es unangenehm ist? Denn ich glaube, gerade die unangenehmen Teile des Glaubens sorgen dafür, dass er lebendig ist. Ein Beispiel. Wir hatten vor einiger Zeit eine Predigtreihe namens Be My Guest. Da ging es um Willkommenskultur. Da ging es darum, wie wir einander hier am Sonntag begegnen und wie wir miteinander umgehen wollen. Da ging es um Gastfreundschaft, um Offenheit, darum, auf Menschen zuzugehen, die neu sind. Und ich glaube, das ist eigentlich allen ziemlich schnell klar, dass das ein Teil von lebendiger Gemeinde ist. Da, wo Gastfreundschaft herrscht, da, wo gute Willkommenskultur ist, wo man sich begrüßt, wo man aufeinander zugeht, wo man nacheinander fragt. Aber dann frage ich jetzt, was ist von dieser Predigtreihe übrig geblieben? Ich meine, das waren 8 Predigten und nach jeder Predigt haben wir eine Challenge gemacht. Eine kleine Aufgabe, etwas, wo wir gesagt haben, vielleicht lernst du heute mal ein neues Gesicht nach dem Gottesdienst kennen. Und ich weiß, diese Gemeinde hat begeistert berichtet von den Erfahrungen, die gemacht wurden mit diesen Challenges, mit dieser Willkommenskultur. Und vielleicht ist das ein bisschen provokativ oder auch auf den Schlips treten, aber was ist aus diesen Challenges geworden? Machst du davon etwas heute noch? Was ist mit unserer Willkommenskultur geworden? Hat diese Predigtreihe nachhaltig etwas verändert? Das muss ich mich ja auch als Prediger fragen. Und hier kommen wir so ein bisschen auf die Spur. Es ist unbequem, sonntags hierher zu kommen und offen zu sein, neue Menschen kennenzulernen, weil unser Alltag einfach schon sehr voll aussieht. Weil man sich schon sehr viele Namen merken muss, obwohl da eigentlich immer noch Platz ist. Aber es ist unbequem, das Sonntagmorgens hier zu leben, während man eigentlich hierher kommt, um selbst auftanken zu wollen nach einer vollen Woche. Aber das macht lebendige Gemeinde aus. Das macht lebendigen Glauben aus, wo man sich echt begegnet. Echt begegnen. Ein weiteres Beispiel. Lebendigen Glauben macht aus, dass wir in unseren Charakteren eigentlich Jesus ähnlicher werden, also zu Jesus hinwachsen. Sich mehr verhalten, wie Jesus sich verhalten hat in der Bibel. Und das ist wieder eine Sache, die alle, die länger als ein Jahr im Glauben stehen, mindestens schon einmal gehört haben. Also es ist bekannt, dass das Glauben ausmacht. Und im Charakter wachsen, im Glauben wachsen, als Mensch wachsen, das passiert vor allen Dingen, wo aufrichtige Gemeinschaft miteinander gelebt wird. Nämlich da, wo ich mich anderen zumute. Da, wo ich vielleicht auch bereit bin, Konflikte einzugehen, bei denen es länger dauert, sie zu klären. Und das heißt zum Beispiel, wenn man Fehlverhalten an sich erfährt in der Gemeinde oder wenn man Fehlverhalten selbst verursacht und darauf angesprochen wird, wirklich ins Gespräch zu gehen. Also das Erste, was passieren muss, ist, dass man es anspricht. Und das ist die erste Schranke der Bequemlichkeit, die man nehmen muss. Ah, spreche ich das jetzt wirklich an? Es könnte ja sein, dass ich da noch ein paar Gespräche dann über dieses Thema führen muss. Oh, vielleicht schlucke ich es dann doch lieber runter. Das ist nämlich gerade einfacher. Das passt gerade in meinen Alltag. Vielleicht ist das auch so. Aber das ist eine Schranke der Bequemlichkeit. Und da, wo Sachen nicht angesprochen werden, da ist jegliche Chance für Wachstum geraubt. Weg. Da geht das nicht. Ich merke jetzt bei diesem Thema, boah, das wird schon ein bisschen schwieriger. Also hier kommen jetzt schon wieder mehr Fragen auf. Ja, aber was ist denn Fehlverhalten? Und ist das nicht übergriffig, wenn ich das bei jemand anderem aus der Gemeinde anspreche? Das ist doch schwierig. So, und man muss sagen, ja, da haben wir Christen auch eine Geschichte der Schuld auf uns geladen, zu sehr in das Leben von Menschen hineinzufunken. Und man muss auch sagen, sich zu sehr dafür zu interessieren, was im Schlafzimmer von Menschen passiert. Also es war viel länger eine wichtige Frage, ob Menschen vor der Ehe Sex zusammen haben, als die Frage, sind sie eigentlich charakterlich gewachsen? Haben sie eigentlich Stolz in ihrem Leben, der sie und andere Menschen quält? Wie gehen die eigentlich damit um, wenn sie auf Fehler angesprochen werden? Sind die aalglatt und können keine Verantwortung wahrnehmen und winden sich aus jeder Situation raus? Also wie ist es eigentlich um den Charakter bestellt? Ist für Jesus in der Bibel eine wesentlich wichtigere Frage. Wie ist der Umgang mit Geld? Eine wesentlich wichtigere Frage als das, was wir lange offensichtlich versucht haben zu kontrollieren. Also wir merken, okay, hier wird es jetzt schon schwieriger und auch noch unbequemer. Aber auch für dieses Thema gibt es bereits Lösungen und die sind eigentlich auch bekannt. Nämlich sowas wie Zweierschaften oder Dreierschaften. Dass man sich in einer Gemeinde Menschen sucht, die einem vertraut sind, wo man sagt, dir erlaube ich, in mein Leben reinzusprechen. Vielleicht sucht man sich auch Menschen aus, die nicht ganz genauso sind wie man selbst, dann ist das Wachstum auch begrenzt. Aber Menschen, wo man weiß, hey, mit denen kann ich, die erzählen mir keinen Quatsch und denen höre ich erst mal zu, wenn die auf mich zukommen und sagen, hey, hör mal, du hast da was gemacht, da wollte ich einfach mal mit dir drüber nachdenken, wie das bei mir angekommen ist, wie das vielleicht bei anderen angekommen ist. Und dann kann man da einsteigen und da passiert charakterliches Wachstum. Da wird man eben Jesus ähnlicher, wo man merkt, wie man sich verhält, darauf angesprochen wird und dann justieren kann daran. Es gibt also auch für alle möglichen Wenns und Abers bei den Dingen, die unbequem sind, Überlegungen, wie man damit umgehen kann. Und das heißt, letzten Endes sind die Sachen bekannt, die lebendigen Glauben und lebendige Gemeinde ausmachen. Aber sie sind eben unbequem und sie passen vielleicht nicht oft in unseren vollen Alltag. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich will nicht sagen, dass unsere Gemeinde nicht lebendig ist oder euer Glaube nicht lebendig. Aber ich merke für mich und mein Leben, ich habe oft eine Sehnsucht danach, noch lebendigeren Glauben wahrzunehmen. einem lebendigen Jesus zu begegnen. Eine Sehnsucht danach, dass das Herz brennt für diesen Glauben. Und ich glaube, der Schlüssel und das Geheimnis liegt eben oft da, wo wir diese Schranken der Bequemlichkeit überwinden und uns wirklich zumuten. Und wir könnten das noch für viele Bereiche des Gemeindelebens mehr durchbuchstabieren, viele Beispiele mehr holen. Ich glaube, man kann immer erwarten, irgendwann ist es unbequem. Und Jesus sagt das selbst auch schon in Lukas 9, 23 bis 24. Da sprach er zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Leute, das ist unglaublich unbequem. Ich soll mein Leben verlieren. Und dann werde ich es gewinnen. Das ist radikal. Das ist radikal unbequem. Das aufzugeben, was mir wichtig ist. Alle Hobbys, alle Leidenschaften. Aber Jesus sagt das. Nachfolge, Glaube ist unbequem. Er fordert die Selbstaufgabe. Das muss man einfach auch mal so stehen lassen. Also stelle ich nicht mein Bedürfnis nach Bequemlichkeit nach vorne, sondern eben den Langzeitnutzen des Reiches Gottes. Also dessen, was gut ist im Glauben. Dessen, was gut ist, weil Jesus das sagt und nicht, weil es gut ist, weil es sich für mich bequem und in dem Moment richtig anfühlt. Täglich ein Kreuz zu tragen, ist nicht bequem. Zumindest nicht, solange wir nicht wissen, warum wir es tragen. Denn Jesus sagt auch Folgendes in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Joch, das ist ja das, was man einem Ochsen auflädt, damit er einen Karren zieht. Also Joch ist eine Last, unter der man eigentlich leidet. Aber Jesus sagt eben, sein Joch, das Kreuz, das wir täglich tragen, wenn wir uns selbst verleugnen und den Langzeitnutzen des Reiches Gottes nach vorne stellen, dann sind das die Momente, in denen wir für unsere Herzen auch Ruhe finden. Die Momente, in denen wir das sanfte Joch von Jesus tragen. Den Langzeitnutzen des Reiches Gottes an erste Stelle stellen, Jesus verheißt hier, da geht es darum, Ruhe zu finden für unsere Seelen. Und das heißt, es ist eine Einladung der Selbstaufgabe. Es ist eine Einladung, die Bequemlichkeit zu bekämpfen und gegen diesen Feind anzutreten, weil dahinter einfach immer eine enorme Verheißung und etwas unglaublich Gutes auf uns wartet. Es lohnt sich, die Bequemlichkeit zu bekämpfen. Es lohnt sich, diese Anstrengung für das Reich Gottes. Denn die Frucht dessen ist letzten Endes Ruhe finden, Frieden für die Seele. Es ist sanft, eine leichte Last. Man könnte sagen, Jesus sagt sich, es läuft sich leichter durch Leben, indem man die Bequemlichkeit jedes Mal bekämpft, als wenn man ihr immer nachgibt. Jesus will zu einem guten Leben einladen. Und ein gutes Leben, das steht für mich im Zusammenhang mit lebendigem Glauben, mit lebendiger Gemeinde. Dafür müssen wir die Dinge tun, die unbequem sind. Aber es geht eben nicht nur darum, Dinge zu tun, die unbequem sind, wenn es um lebendigen Glauben geht, sondern lebendiger Glaube hat zuerst immer den Anfang in Jesus selbst. Und lebendiger Glaube hatte auch für dich oder hat noch für dich den Anfang darin, dass du der liebenden Person von Jesus Christus begegnest oder schon begegnet bist. Allein das ist Grund unseres Glaubens. Wir sagen nicht, ey, wir glauben, weil ich es richtig geil finde, immer die Unbequemlichkeit zu bekämpfen und das Mindset ist so gut und das Leben, das ich davon habe, sondern wir glauben, weil da ein liebender Gott uns persönlich angesprochen hat. Persönlich gesagt hat, hey, komm, ey, wir gehen zusammen in diesem Leben durch. Und ich gehe mit dir durch dick und dünn und ich trage dich durch die Täler und ich feiere mit dir auf den Höhen deines Lebens. Wir glauben, weil ein lebendiger und persönlicher Gott uns angesprochen hat und vielleicht uns auch befreit hat von Sünde, von Schuld, von Sucht, von Abhängigkeiten. Wir glauben und Glaube ist lebendig wegen diesen Erlebnissen mit Jesus Christus. Und das feiern wir an Ostern. Und viele von euch sitzen hier, weil sie so Jesus Christus erlebt haben. Und Ostern ist in 2 Wochen. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen für lebendigen Glauben und für lebendige Gemeinde, dass wir jetzt bis Ostern uns diese 2 Wochen noch ganz bewusst nehmen und nachdenken, was sind eigentlich meine Lebensmomente, wo ich dem lebendigen Jesus begegnet bin? Was sind meine Gründe des lebendigen Glaubens, wo er mich angesprochen hat, wo ich ihn gespürt habe? Und die nehmen wir in 2 Wochen mit an Ostern und feiern wir richtig. Denn Ostern ist genau das Fest, wo das möglich geworden ist, dass Jesus an Weihnachten auf die Welt kam, aber Ostern persönlich für uns gestorben ist und auferstanden ist, um uns zu befreien, um uns auch heute noch persönlich zu begegnen. Und das ist, finde ich, eine ganz coole Sache eigentlich. 2 Wochen jetzt noch nachdenken, ey, was sind meine Momente mit Gott, wo ich dem lebendigen Jesus begegnet bin. Meine Erinnerung an unseren Befreier, Erlöser und liebenden Gottvater. Und an Ostern wird gefeiert. Amen.